Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lipuna und jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Ja, ich habe Berlin und die Kultur in der Hauptstadt als Thema und freue mich immer besonders, wenn ich das nicht alleine machen muss, so eine Folge, sondern wenn ich einen Gast habe. Und diesmal habe ich auch einen Gast aus dem Berliner Kulturleben. Und dieser Gast verbindet zwei Kunstrichtungen, die ich sehr, sehr spannend finde. Eine haben wir schon öfter im Programm gehabt und die andere ist im Grunde bislang in den letzten Folgen noch unterrepräsentiert, nämlich wir reden über Musik. Mit Musikern und Musikerinnen hatte ich schon öfter Kontakt im Rahmen dieses Podcasts, aber mit Filmemachern oder mit dem Thema Film nur wenig. Und das ändern wir heute, weil mir gegenüber sitzt Marc Böttcher. Marc Böttcher ist nämlich Filmemacher und zwar macht er dokumentarische Filme zum Thema Musik, indem er sich nämlich, so würde ich das mal beschreiben, Musikern und Musikerinnen widmet, die man durch ihn besser kennenlernen kann, die vielleicht zum Teil sogar vergessen waren oder dem Vergessen anheimzufallen drohten, so vielleicht. Seit vielen Jahren ist er daran, genau solchen Leuten wieder eine Plattform zu geben. In der Regel leben die Menschen nicht mehr, wenn er den Film über sie macht. Ich sage einfach jetzt erstmal Hallo. Hallo Marc, schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen und über deine Arbeit reden können.
Ja, hallo Marc, sage ich genauso. Freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen und bin sehr gespannt, was du mir für Fragen stellst.
Ja, dann fangen wir doch am besten ganz vorne an. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst, wie du zum Film und zum Filmemachen an sich gekommen bist.
Ja, also ich bin in Berlin geboren und ich habe immer schon so ein kreatives Gespür gehabt. Bin zwar immer ein bisschen angeeckt, sei es in der Schule oder bei meiner Familie, ja, Hungerkünstler und so weiter, aber ich habe mich dann durchgesetzt, bin dann als Schauspieler nach einer Schauspielausbildung nach Stuttgart gegangen, ans Theater, habe dort auch meine ersten Regieerfahrungen sammeln können und parallel zum Schauspielstudium hatte ich dann auch noch Theaterwissenschaft, Germanistik, Publizistik studiert und somit war ich dann auch Dramaturg am Theater. Und nach Stuttgart, als ich dann anfing zu schwäbeln, habe ich gesagt, jetzt muss ich an die Waterkant, bin nach Lübeck gegangen und dort habe ich dann den Mauerfall miterlebt und habe gedacht, back to the roots nach Berlin. Hatte noch gedacht, so wie es 1945 war, ich kann jetzt Babelsberg wieder mit aufbauen und habe mich auch noch 3 Tage lang verbinden lassen, bis das Telefon bei mir klingelte und ich dann einen Anschluss nach Babelsberg hatte. Bin dort dann eingereist in diese Geisterstadt und wurde dann gefragt, ja, wir haben hier so viele Dramaturgen, Regisseure, Schauspieler, die also brotlos sind. Auf sie haben wir nun nicht gerade gewartet. Na, war ich also ziemlich enttäuscht. Ja. Aber ich war wieder in Berlin und bin dann erstmal zum Synchron gegangen und habe mich da gewundert, dass man bedeutend mehr verdient als Dramaturg, Schauspieler und Regisseur zusammen. Ja, und später war ich dann auch mal Redakteur bei Sat.1. Und habe mir dann so Erfahrungen gesammelt, wie man Beiträge macht, Leute interviewt und schneidet und alles, was man so als Know-how noch braucht. Und Learning by Doing. Ja, und dann hatte ich 1999 das große Glück, meinen ersten Film über die verstorbene Sängerin Alexandra zu drehen, der dann ziemlich für Furore gesorgt hat.
Mhm. Bevor wir auf deine eigenen Filmprojekte zu sprechen kommen, hattest du jetzt schon nur ein Stichwort gesagt, was dich auch bis heute begleitet, was du heute auch noch machst. Du hast Synchron angesprochen. Jetzt ist es ja so, wenn man so einen Film macht, kann ich mir A vorstellen, dass das lange Zeit dauert, mit Recherchen, mit Geld auftreiben, Förderzusagen etc. Das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du mit Synchrondichtung?
Ja, mit Synchronarbeit, mit Dialogbuch schreiben. Ja.
Im Grunde, das ist so ein bisschen der Broterwerb. Und
ja, das kann ich wirklich sagen. Ich habe also tolle Sachen gemacht, von Friends bis Call Me By Your Name und habe also ein schönes Standbein dort mir aufgebaut. Und die wissen aber dann auch, dass ich mich da ein paar Monate im Jahr dann ausklinke, um eben in Ruhe recherchieren zu können, meine neuen Projekte anschiebe. Und da ich ja dann auch nicht nur die Filmbiografien produziere, ich schreibe ja auch die Biografien, die dicken Bücher, und die schreibt man auch nicht von heute auf morgen.
Ja. Also das finde ich wiederum, das erinnert mich so, also auf einem anderen Level dann natürlich, aber doch so ein bisschen an mich, dass ich das auch toll finde, dass man, wenn man sich in so ein Projekt verbeißt, dann natürlich auch guckt, welche Arten von Möglichkeiten das dann wiederum zu einem Ergebnis zu bringen, hat man. Also dass es eben nicht nur, wie du eben schon sagst, nicht nur der Film ist, sondern dass man dann eben auch schaut, kann man daraus nicht noch ein Buch machen. Das ist mir sehr nah an der, würde ich sagen, Mehrfachverwertung oder der unterschiedlichen Ausprägung von bestimmten Projekten.
Völlig richtig, weil bei so einem Film, ja, der ist ja dann meistens 90 Minuten lang und dann hat man 2 Jahre gesammelt, recherchiert und hat so viel wunderbares Material zusammengetragen. Und man sagt auch beim Schnitt, killing your darling. Also die tollsten Sachen müssen dann doch noch der Schere zum Opfer fallen und auch manchmal auch wunderbare Anekdoten. Und die kannst du eigentlich nur noch im Buch festhalten. Und deswegen ist dann auch so eine Schwarte so dick.
Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu deinen Filmprojekten schon, weil ich das rundum total interessant finde. Du hast gesagt, dein erster Film war 1999.
Ja.
Mit Alexandra, also du bist jetzt im Grunde, wenn man so will, Filmemacher seit ein bisschen über 20 Jahren. Mhm. Und Alexandra war der erste Film. Was hat dich denn an Alexandra gereizt? Also warum war das so die Ausgangsbasis für den ersten Film?
Na, wie ich schon eingangs erzählte, ich war ja Dramaturg am Theater und da muss man auch einen Spielplan erstellen für die nächste Spielzeit. Und es war die Zeit 1989, der Hommagen. Da gab es Edith Piaf, Zara Leander. Und dann saß ich da mit einer Schallplatte, die ich von meiner Tante hatte, Alexandra. Und das war natürlich auch die Zeit der grünen Bewegung, die da aufkam. Und mein Freund, der Baum, ist tot. Und Mensch, das ist doch toll, die hat ein tragisches Ende. Mein Freund, der Baum, ist total aktuell. Und ja, jetzt guckst du mal, was du über sie finden kannst, und habe dann auch ganz mutig, weil ich ja noch gar keine Erfahrungen hatte, wie geht man da überhaupt vor, habe dann alle Leute angeschrieben, vom Entdecker Fred Weyrich bis hin zu Udo Jürgens. Und in meiner WG Stuttgart klingelte eines Tages das Telefon, ein Mitbewohner ging ran und ich hörte nur, wie der lachend den Hörer aufknallte und in die Küche kam und sagte, stellt euch vor, Udo Jürgens hat angerufen, und ich habe hier gesagt, ich bin Zara Leander und habe wieder aufgelegt. Also das kann doch nicht wahr sein, der hat doch tatsächlich angerufen. Zum Glück rief er dann nochmal an und sagte, ich bin's wirklich. Und der sagte mir auch dann am Telefon, ja, Alexandra hat ein ziemlich trauriges Leben so und man hat sie auf dem Gewissen. Und ich dachte, ja, wie meint er das? Ich wollte ja eigentlich nur ein Theaterstück schreiben. Und bin dann also in die Tiefen gegangen. Und eines Tages wurde ich dann bedroht und habe gedacht, ja, warum werde ich jetzt bedroht? Weil ich mich dem Thema widme. Also das fand ich alles ein bisschen spooky. Und dann habe ich mir auch bei der Oberstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein Einsicht in die Unfallakten erbeten. Und dann hieß es, nein, gibt's nicht, die Akten gibt's nicht. Und dann hatte mir ein Anwalt gesagt, ja, da musst du sagen, dann wird das Vernichtungsprotokoll einsehen, das gab's auch nicht. Also, sprich, die Akten gab es doch. Und da merkte ich, da fehlten dann viele Seiten, vieles war ungereimt. Und ich habe voll in so ein Wespennest gestochen und wurde dann anschließend über Jahre, kann ich sagen, bedroht. Also ich habe Briefe bekommen, ich sollte auf Einstiche in meinem Joghurtbecher achten, bis hin meine Lenkung des Mercedes, den ich damals auch gefahren bin, dass ich überall aufpassen sollte. Und ich bekam so leicht paranoide Anfälle und wurde natürlich dann auch nachts mit Telefonanrufen und so bedroht und habe dieses Buch dann trotzdem zu Ende geschrieben. Und dann ging eine Lawine los, dass ich sogar noch ein zweites Buch hinterher schreiben musste. Und ich wurde rumgereicht, wirklich von Carlo von Tiedemann bis hin zum Menschen der Woche mit Frank Elstner. Ja, und das war für mich das große Entree, das große Glück, dass dann eben auch Folgeaufträge kamen. Danach kam dann die Familie Kempfert auf mich zu und meinten, kannst du über unseren Vater, der Strangers in the Night komponiert hat, ein Buch schreiben und einen Film machen. Ja, und so bin ich heute nach wie vor dabei.
Aber jetzt können wir nicht voraussetzen, dass alle jetzt schon direkt wissen, wer Alexandra war. Wir müssen also noch mal ganz kurz zurück. Ja, gerne. Alexandra ist ja die Sängerin, die man eben vor allem über dieses Lied kennt, auch über andere Lieder, wo ich gar nicht mehr genau weiß, ob man das heute noch spielen darf, weil es das Z-Wort benutzt.
Ja, Zigeunerjunge, ja. Doch, das ist wirklich sehr bekannt. Oder Sehnsucht, das Lied der Tiger.
Genau, also sie hat irgendwie sie ist sie ist bekannt durch ihre sehr, sehr dunkle Stimme, eine sehr raue Stimme. Und vor allem wurde sie ja sie wurde ja entdeckt, dann wurde sie so zur Schlagersängerin gemacht mit so einem russischen Schwerpunkt, kann man das so sagen?
Ja, sie wurde so ein bisschen als der weibliche Ivan Reprow aufgebaut, was sie überhaupt gar nicht toll fand, weil sie hat ja auch selbst komponiert und getextet. Und aber da sie nun auch als Frau in den 60er Jahren so aufbegehrte in dieser sehr von Männern dominierten Welt, war sie natürlich vielen auch ein Dorn im Auge. Man hat also versucht, sie immer kalt zu stellen mit ihren eigenen kreativen Dingen und hat dann sie aufgefordert, eben solche komischen russischen Tiger-Balalaika-Klänge oder Lieder da zu singen.
Und dann ist sie also 1969, Ende der 60er Jahre, genau, ist sie verunglückt oder man weiß ja nicht so genau, aber offiziell ist es, glaube ich, als Unfall deklariert. Das Auto ist irgendwie, sie saß mit ihrer Mutter und ihrem Sohn im Auto, das hatte ich vor kurzem also extra nochmal nachgelesen. Die Mutter ist dann auch gestorben und der Sohn hat überlebt.
Ja,
genau. Ganz genau. Das ist schon tatsächlich sehr interessant, dass es da so eine Aufregung gibt. Also für mich jetzt so alt, das ist jetzt was ich tatsächlich noch nicht wusste, dass es da wirklich so, so mysteriös war. Das erinnert mich irgendwie so an diesen Silkwood-Film, den es dann mit Meryl Streep und Cher gab. Also wo man denkt, sie war doch nur eine Sängerin. Kannst du ganz kurz skizzieren, ohne dass du gleich wieder heute Nacht Anrufe kriegst oder ich, was das Mysteriöse an der ganzen Sache ist oder warum ist da überhaupt so eine Gerüchte oder...
Na, Alexandra, also vorweg ist ganz interessant, sie gehört also zum Club der 27-Jährigen, die gestorben sind, also unsere deutsche 27-Jährige. Und sie hatte kurz vor ihrem Tod Hals über Kopf ein Testament gemacht. Sie hat das Schulgeld ihres noch nicht schulpflichtigen Sohnes im Voraus bezahlt. Sie hat ein Familiengrab gekauft und war sehr durch den Wind. Und viele Leute hatten auch Sorge um sie, aber sie war auch sehr darauf bedacht, dass nichts aus ihrer Familie groß bekannt wird, weil ihr persönliches Umfeld war schon sehr zwielichtig und und es hätte natürlich ihrer Karriere geschadet. Und an diesem 31. Juli 1969 geschah dann dieser Unfall bei Heide in Schleswig-Holstein auf dem Weg nach Sylt. Und merkwürdigerweise wurde keine Leichenschau vorgenommen. Es wurde auf einmal eine umgehende Feuerbestattung beantragt, obwohl sie ein Erdgrab erst ein paar Tage zuvor gekauft hat. Es wurde in die Leichenhalle eingebrochen. Es passierten so merkwürdige Dinge. Es wurden auch Polizeiberichte nachträglich gefälscht. Man sieht es richtig an den verschiedenen Schrifttypen. Und ich meine... Ich selbst gehe auch davon aus, dass es ein Konglomerat aus tragischen Zufällen war, dieser Unfall. Sie ist mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen und mit ihrer Mutter gemeinsam gestorben. Aber dieses ganze kriminelle Umfeld und diese Energie drumherum, ich meine, wenn ich bedroht worden bin und also keine Nacht mehr schlafen konnte, ich meine, wer hat dafür ein Interesse. Also ich kam mir manchmal vor, als wäre ich in so einem amerikanischen Spielfilm.
Ja, das klingt doch so.
Ja, also, ganz zu schweigen davon, dass Leute auf meiner Terrasse saßen oder ums Haus schlichen. Das waren dann also Fans. Und ja, man hat ganz skurrile Dinge erlebt. Und es war ja auch ganz interessant, weil ich habe 25 Jahre nach Alexandras Tod, also 94, hatte ich so den ersten Rundfunkbeitrag und dann habe ich auch wie sauer Bier mein Buch angeboten. Keiner wollte das und alle meinten, Mensch, die ist schon so lange tot, interessiert sich doch keiner mehr. Das ist wahrscheinlich auch die Initialzündung für die ganzen folgenden Projekte, die ich hatte, dem Vergessen zu entreißen. Und es war auch ganz merkwürdig. Ich habe nachher meine eigenen Leserbriefe geschrieben, um das anzukurbeln. Und eines Tages kam dann wirklich RTL Explosiv und hat den ersten Fernsehbeitrag gedreht. Unter dem Motto, nur noch am Tage traut er sich aus seiner Wohnung, denn er lebt in ständiger Angst. Daraufhin habe ich natürlich sofort einen Verlag gefunden, hatte dann 5 Auflagen.
Danke, RTL.
Oh Gott, ja. Ja, und was letztendlich, gab ja dann auch Geheimdienstunterlagen bei der Gaukbehörde, also heute heißt es ja anders, und es war irgendwie ein Fass ohne Boden. Also ich habe dann auch Anzeige, auch bei der Staatsanwaltschaft und so geschaltet, gegen Unbekannt, aber auch gegen auch einige bekannte Personen, um mich dem auch wieder zu entziehen und auch letztendlich nicht nur als der Alexandra-Biograf in die Geschichte einzugehen. Und aber es war schon eine sehr, sehr spannende Geschichte für mich, Und ich habe das überstanden, nicht nur überlebt. Und es hat letztendlich mir dann auch so die Kraft gegeben, andere Dinge zu machen. Mhm. Ich musste natürlich auch andere Dinge machen, um mich einfach auch davon zu befreien.
Mhm. Also das heißt dann, irgendwann klang die Aufregung dann einfach mehr oder weniger ab, oder?
Ja, nach dem zweiten Buch und nachdem der Film, glaube ich, über ein Dutzend Mal im Fernsehen gezeigt wurde, da war das Thema schon ein bisschen erschöpfter. Mhm. Es kamen natürlich immer wieder neue Sängerinnen hervor, die als Alexandra aufgebaut werden sollten, die ich dann vielleicht auch ein bisschen unterstützt habe. Oder ja, es wurde dann eine Straße oder ein Platz nach ihr benannt, wo man dann auch immer wieder ins die Öffentlichkeit zurückgezogen wurde mit diesem Thema. Aber zum Glück hat sich das Ganze beruhigt jetzt so 50 Jahre nach ihrem Tod.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Projekt, finde ich auch spannend, weil Bert Kempfert finde ich tatsächlich auch einen ziemlich coolen Typen, so ja, ohne dass ich tatsächlich über sein Leben was weiß, aber du hast gesagt, da kam dann die Familie auf dich zu, also das ist ja auch schön, dass man im Grunde dass man ein Produkt erstellt und das als Vorlage dann im Grunde als Blaupause dienen kann für mögliche weitere Projekte. Das finde ich schon mal sehr spannend, weil die natürlich, denke ich, sie melden sich bei dir und erwarten quasi eine ähnlich interessante und spannende Dokumentation über dann den Vater, den Familienmann Bert Kempfert. Bert Kempfert ist, ich würde mal sagen, neben James Last, so in Deutschland der große Easy-Listening-Kapellmeister, kann man das so sagen?
So kann man es sagen. Ich würde es eigentlich umgekehrt sagen. Also James Last ist nachher in die Fußstapfen von Bert Kempfert getreten. Okay. James Last war vorher also Bassist und Jazz-Bassist und hatte dann, weil er einfach noch leichtere Musik und gefälligere Musik und Nonstop-Dancing und sowas gemacht hat, auch ein größeres Publikum. Also ihm gehörte fast die halbe Polydor damals, konnte man so sagen, gehörte ihm natürlich nicht, aber weil er so einen enormen Absatz hatte. Und Bert Kempfert ist lustigerweise am Anfang als Produzent von verschiedenen großen Leuten wie Freddie Quinn, Brenda Lee, Ivo Robic und so hervorgetreten. Ja, und er hat dann auch so seine eigenen Songs arrangiert, aufgenommen mit einem Orchester. Und er ist dann mit Wonderland by Night nach Amerika gegangen, auf Drängen seiner Frau, weil dieses Lied hier in Deutschland eigentlich gar nicht groß wahrgenommen wurde. Und es ist ihm als ersten Deutschen gelungen, in Amerika einen Nummer-1-Hit zu landen.
In welchem Jahr? Also,
das war 1960.
Ah, okay.
Ja, also Wonderland by Night. Und dann ging Schlag auf Schlag. Also die Amerikaner liebten ihn. Und er schrieb natürlich dann so tolle Sachen wie Swinging Safari, Dankeschön oder Blue Spanish Eyes. Und natürlich Strangers in the Night, ja, womit Frank Sinatra so genau sein großes Comeback hatte. Und weil Frank Sinatra war ja damals ziemlich erbost, dass seine Tochter den ersten Millionenseller, eine erste goldene Schallplatte hatte. Und nun kam dann Bert Kempfert mit Strangers in the Night. Und er mochte gar nicht, dass auf einmal so ein Bloody German kam und ihm einen Song schrieb und komponierte. Aber es wurde eben ein Welterfolg.
Mhm. Wann hast du den Film gemacht?
Das war 2003.
Da lebte Sinatra noch. Hast du mit ihm Kontakt gehabt?
Nein. Weil er hat noch nicht mal es zu seinen Lebzeiten zugelassen, dass er Bert Kempfert kennenlernte, obwohl er nachher auch noch drei andere Songs von ihm gesungen hat. Aha. Und also Bert Kempfert war gut befreundet mit dem Rat Pack und so, aber Frank Sinatra war immer außen vor.
Ah, interessant. Gibt es dazu auch ein Buch?
Ja, dann gibt es auch. Das ist ganz schön dick.
Ja. Ah ja, sehr interessant. Da wir ja so nach und nach jetzt deine Projekte durchgehen, also ich verlinke das nur zur Information für alle. Ich verlinke natürlich die Literaturhinweise und auch die Links zu den Trailern zum Beispiel verlinke ich natürlich in den Shownotes zu dieser Folge, sodass man dann auch sich direkt durchklicken kann und Informationen zu den Büchern und Filmen auch bekommt. Das nächste Projekt, was du hattest, ist jetzt mal, weil ich gerade drüber nachgedacht hatte und dachte, eigentlich beschäftigst du dich immer mit so Leuten, die waren eigentlich schon tot oder zumindest nah dran, als du noch ein kleiner Junge warst. Mhm. Aber jetzt das nächste, das stimmt gar nicht, weil dann hast du einen Film über Gitte gemacht.
Ja, ganz lustig, weil du das so sagst. Ich wollte auch nicht abgestempelt werden als der so Nachlassverwalter von den Leuten. Und ich hatte seinerzeit, also der dritte Film sollte über Katharina Valente stattfinden. und habe auch ein super tolles Budget bekommen von Filmförderern und Fernsehanstalten. Aber das Projekt ist dann leider daran gescheitert, weil es sehr große rechtliche Probleme gab, Lizenzforderungen und ja, und da hatte ich nun dieses wunderbare Budget und dachte, was machst du jetzt? Und ich will ja auch immer ein Filmprojekt oder ein Buchprojekt machen, was mich selbst auch noch neugierig macht und vorantreibt. Also wie du schon gesagt hast, nach Bert Kempfert hätte ich jetzt nicht James Last machen wollen. Mhm. Das war mir dann einfach doch zu ähnlich. Und ja, und dann ging ich auf Gitte Henning zu, weil ich sie einfach total spannend fand, weil sie sich immer wieder neu erfand. Erstmal mit diesem Cowboy als Mann in den 60ern, dann auf einmal, ich habe die Liebe verspielt in Monte Carlo oder so schön kann doch kein Mann sein in den 70ern und auf einmal startet sie in den 80ern, ich bin stark, ich will alles, nochmal, also sie hat sich immer neu erfunden und wenn es besonders gut lief, hat sie einfach einen Strich gezogen und sich zurückgesetzt und das fand ich ganz spannend, habe gesagt, was geht in dieser Frau vor? Wie ist sie? Und wir sind auch heute noch gut befreundet. Mhm. Ja, die einzige gute Freundin, die ich habe, weil alle anderen wirklich tot sind, außer Rosenstolz, aber das war eine Auftragsproduktion vom NDR damals. Und das war eigentlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil ich sie nun selbst vor mir sitzen hatte und sie interviewen konnte. Und man ist ja als Biograf, als Filmemacher, der Filmbiografien macht, auch jemand, der ohne es nachher sagen zu müssen und sagen zu wollen. Ich bin also kein Yellow-Press-Journalist, der vielleicht damit viel mehr Geld hätte verdienen können und Aufsehen erregen hätte können. Aber ich muss natürlich auch wissen, was sind so ein bisschen die Abgründe? Mhm. Was sind die Leichen in den Kellern? Und da bei den Verstorbenen, da hat man die Erben. Und vieles wissen die eben auch noch nicht, weil es gibt noch keine Biografie. Ja? Und man wird plötzlich so etwas wie ein ja, Freund der Familie, aber auch so etwas wie ein Psychologe, ich würde ja fast krass sagen, so ein Seelenklempner der Familie, der dann vieles zusammenbringt und versucht zu erklären und auch eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung zu gehen hat. Und bei Gitte war es einfach so, sie saß nun vor mir und ich konnte dann also mit ihr ganz offen sprechen. Sie war ja damals groß auf der Titelseite, ich habe abgetrieben, mhm, oder wie es einfach so in der Liebe lief. Oder und da kann man natürlich auch entweder sagen, darauf antworte ich nicht, oder man gibt ein Statement ab und man kann wirklich zuhören, was für sie wichtig ist, was erzählt werden sollte, was vielleicht auch die Presse oder so immer falsch geschrieben hat, geschildert hat, zum Beispiel die Beziehung zu Rex Gildo oder so. Und dann hat man kein Blatt vor dem Mund. Und das Interessante war, die anderen konnten es ja nicht, aber bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck 2006 war sie dann nun als Ehrengast eingeladen, hatte den Film auch vorher noch nicht gesehen und man erwartete sie am Bahnhof und wenn ich kam, war Gitte. Und 10 Minuten vor dem Premierentermin kommt Gitte mit einem Taxi aus Berlin-Pankow in Lübeck vorgefahren. Und fit for fight in so einem Camouflage-Anzug, Ich zum Glück auch. Und ihre Familie war schon angereist aus Dänemark und sie saß nun neben mir und der Film ist 2 Stunden lang, man glaubt es gar nicht. Also meine Filme wurden dann auch immer länger, weil ich eben so vieles unterbringen wollte. Und sie saß neben mir und nach 5 Minuten wollte sie am liebsten auf dem Klo verschwinden und hat gedacht, oh Gott, jetzt geht hier mein ganzes Leben an mir vorbei, als würde ich dem lieben Gott vor dem lieben Gott stehen. Und aber sie hat sich das dann doch unterdrückt. Und nachher war auf einmal der Film zu Ende, mucksmäuschenstill. Und er hat gedacht, oh Gott, wie wird sie reagieren? Wie wird das Publikum reagieren? Es war wirklich, also man hätte eine Stecknadel fallen lassen hören können. Und auf einmal tosender Applaus und sie fiel mir wirklich weinend, schluchzend an den Hals. Es gibt wunderbare Fotos und wir haben dann also die ganze Nacht durchgetanzt. Wir waren die Letzten, die man morgens da von der Tanzfläche geholt hat. Und seitdem sind wir einfach befreundet. Und das ist eine tolle Geschichte.
Ich bin auch immer überrascht tatsächlich, wenn ich diesen Podcast mache und man so mit Leuten ins Gespräch kommt. Manche kennt man ja gar nicht, manche kennt man vielleicht schon so ein bisschen. Ich bin dann doch überrascht, wie schnell die Leute doch auch bereit sind, sich zu öffnen. Ja, also das mag natürlich Schulterklopf auch vielleicht mit dem Gesprächspartner zu tun haben, aber ich finde das schon, bin ich manchmal selber überrascht, wie, wie offen Leute reden, dann sitzt du dann da und denkst, hui, wo kommt das jetzt so plötzlich her? Wir kennen uns auch noch gar nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, da ist ein Podcast das eine und so eine Filmdokumentation, die dann einfach weltweit ja irgendwie im besten Fall die Runde macht auf Festivals oder eben dann natürlich auch über diese also YouTube oder so in Ausschnitten, ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer.
Also da kann ich vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote erzählen. Es ist ja sehr, sehr schwierig, oft an diese Protagonisten heranzukommen, besonders an die Lebenden. Und eine Anekdote ist, ich wollte unbedingt Dahia Lavi kennenlernen. Dahia Lavi fand ich einfach schon als Kind, Jugendlicher faszinierend. Sie sah nicht nur toll aus, die Lieder waren toll. Und und ich habe also jahrelang geschrieben und das Management hat es immer abgeschmettert. Und bei ihrem letzten Auftritt im Friedrichstadtpalast wollte ich schon gar nicht hingehen. Und komischerweise, da ich ja selbst ein Auto habe, bin ich mit dem Taxi mal gefahren und habe dem Taxifahrer gesagt, warten Sie mal hier, ich hole Ihnen jetzt mal alle Briefe, die ich von der Frau Lavi habe oder an die Frau Lavi. Und Sie fahren in das Hotel Berlin und lassen sich an der Rezeption nicht abwimmeln und sagen, Sie bleiben so lange am Telefon mit mir verbunden, bis alle Briefe auf Frau Lavis Bett liegen. Und nach einer halben Stunde rief Frau Lavi bei mir an und hat gesagt, Marc, wie viele Karten wollen Sie? Das Management hat am Abend, ich will jetzt nicht gesagt, gekotzt, aber es war schon ziemlich echauffiert. Und hat dann zu mir gesagt, Marc, alle denken, ich fliege nächsten Tag nach Amerika zurück, ich bleibe noch einen Tag länger. Komm in meine Suite, Hotel Berlin. Und ja, und dann kam ich in eine riesen Lounge, also ein riesen Zimmer. Also, und wo wollen Sie sitzen? Da habe ich gesagt, na, darf ich neben Sie sitzen? Ja, selbstverständlich. Und wir haben uns so vertieft unterhalten, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es um uns herum dunkel wurde und man die Skyline von Berlin sah. Und am Ende, und das war einer der schönsten Erlebnisse, nahm sie mich in den Arm und sagte Shalom, gab mir alle Blumen von ihrem letzten Auftritt mit. Ich kam mir vor wie der Fleurop-Mann in Berlin, habe also meine Schwester, Mutter, Freundinnen alle mit Blumen versorgt. Und seitdem waren wir in ständigem Kontakt und ich hätte gerne einen Film über sie gemacht. Wir hatten auch ein Skript entworfen. Leider Gottes ist sie dann verstorben und sie wollte mir auch ihr Israel zeigen und so. Und da kommen wir nachher wahrscheinlich drauf. Dieses israelische Thema hat mich seitdem dann auch nicht mehr losgelassen. Mhm. Und Frau Lavi war eigentlich eine tolle Geschichte. Also,
Jetzt hast du es vorhin schon einmal kurz angedeutet und damit wären wir jetzt tatsächlich auch bei einem, glaube ich, bislang einzigen Berliner Thema, was du in den Filmen so hattest, weil die Leute bisher und soweit ich auch in Erinnerung habe, die Leute danach haben jetzt nicht so einen Berlin-Schwerpunkt, aber Rosenstolz hat ja nun tatsächlich einen. Du hast einen Film über Rosenstolz gemacht. Mhm. Das sind ja auch noch lebende ProtagonistInnen, beide ja noch aktiv in der Musik, nicht mehr zusammen unterwegs, sondern Anna R. macht jetzt bei Silly mit, in dem neuen Silly-Projekt. Und Peter Plater hat, glaube ich, jetzt ein Kuda-Musical geschrieben aktuell. Aber Rosenstolz, du hast gesagt, es war eine Auftragsarbeit, aber Rosenstolz ist natürlich auch so eine Band, die kenne ich tatsächlich seit... Ich habe sie so richtig kennengelernt natürlich erst, also so richtig aufmerksam auf sie geworden bin ich durch den Vorentscheid beim ESC 1998 müsste das gewesen sein, wo dann ja so eine Kommerzialisierung dieser ganzen Musik und auch von ihrer Musik anfing und ich bis heute eigentlich die ersten Platten viel spannender finde und viel schräger und viel toller, viel kleinkunstmäßiger als dann diese durchproduzierte Pop-Verwandlung sozusagen der späteren Alben. Aber wie war das so mit den beiden?
Ja, ich muss wirklich sagen, also ich mochte Rosenstolz auch von Anfang an. Ich habe das so mitverfolgt, wie sie von Kleinstbühnen sich da hoch gedient haben. Die Rundfunkanstalten wollten sie ja gar nicht spielen, weil sie einfach auch nicht in die Schubladen passten. Und interessanterweise sind die beiden auch auf mich zugekommen. Mhm. Und sie hatten damals in ihrer Produktion, das war wie eine große Familie und von außen kam da kaum einer ran. Aber nach den ersten Anfragen und irgendwie spielte da auch die Zeit erstmal nicht mit und so, wir blieben aber in Kontakt. Und irgendwann kam der NDR auf mich zu und hat gesagt, Rosenstolz besteht eigentlich darauf, dass nur du diesen Film machst. Wir kriegen hier keinen hauseigenen NDR-Regisseur und Autor. Du sollst diesen Film machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache zwar meine eigene Produktion, ich möchte dann aber meinen Cutter und meine Produktionsleiterin haben. Und darauf haben sie sich dann eingelassen. Mhm. Und lustigerweise, weil du gerade sagtest, 1998, als Gildo Horn dann Deutschland vertreten hat und Rosenstolz mit Herzensschöner Platz 2 wurden,
genau,
wurde ich bei einem Fernsehinterview auch gefragt, da saß ich in so einer Talkrunde, was ich denn erwarte und hoffe. Und habe gesagt, na, ich hoffe natürlich, dass Rosenstolz gewinnt. Aber sie wurden Platz 2. Und dann deswegen auch national bekannt und auch einfach ein Mainstream-Publikum kam auf sie zu. Und naja, nun hatte ich dann diesen Film vorbereitet, alles recherchiert, war in Hamburg mit Peter Plate und seinem Management und Anna bei einem Konzert und es sollte abends stattfinden und wir haben noch zusammen gegessen. Wir hatten auch Zimmer an Zimmer, das war ganz interessant. Und abends, ich stehe da, ich hatte den ganzen Film schon fertig, nur das Interview noch nicht mit beiden. Und ich war dabei, als Peter Plate zusammengebrochen ist. Mhm. Und das war ein Schock, weil ich ihn ja, wo genau 2-3 Stunden vorher ganz normal und amüsant und lebendig erlebt hatte. Und die Redaktion hat gleich gesagt, das Projekt ist gestorben. Und er hat gesagt, hallo, ich habe so viel Zeit investiert, es fehlt eigentlich nur noch diese Sache, warten wir doch auf das Comeback oder dass es ihm besser geht. Aber da wird man dann auf einmal auch, deswegen bin ich auch lieber mein eigener Produzent, weil ich will nicht abhängig sein von Redaktion oder Befindlichkeiten oder von Kommerzialität oder Dingen. Und da habe ich, wo bin ich so am Ball geblieben, dass ich ein Jahr später, als er sich dann erholt hatte und dieses letzte Album, gemeinsame Album da produzierte, dass ich sie dann interviewen konnte. Und es war ganz interessant auch, weil wir gerade den Grand Prix da, den Vorentscheid ansprachen, plötzlich, 15 Jahre später, war es nicht mehr genehm, dass Anna R. in einem Negligé im Bett sitzt mit dem etwas oberkörperfreien Peter. Nein, das können wir nicht machen. Und da musste man das Bild aufblasen, um nicht irgendwie Ansätze der Brust oder so zu sehen. Und da habe ich gesagt, hallo, ihr seid dieselbe Redaktion, die das aufgenommen hat. Das kann doch nicht so bescheuert sein. Ja, und wir dürfen auch nicht sagen, dass Peter schwul ist und dass er mit Depressionen zu tun hatte und dass Anna R. mal so ein Paparazzi-Foto erlegen war und so. Ich sagte mal, hallo, dann brauchen wir gar keinen Film mehr zu machen. Mhm. Und das war für mich wirklich eine Lehre, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte unabhängig bleiben. Und es war nachher auch eine einstweilige Verfügung erstmal. Ja, wir wollen den Film erstmal vorher sehen. Also Rosenstolz waren die einzigen, die wirklich ihren Film mit dem Management und dem Fernsehdirektor dann vorab gesehen haben. Und ich habe 2 Wochen nichts gehört. Ich habe gedacht, jetzt kommen die Anwälte, jetzt machen sie mich platt. Und ja, und dann sickerte es so durch. Peter rief als Erster an, dann Anna und der Film ist so schön. Ja, und dann lief ich endlich in der ARD. Also ganz groß, abends angekündigt, ARD. Wow, ich habe es ins erste Programm geschafft. An dem Tag wurde Gaddafi umgebracht und Rosenstolz lief nachts um 2:30. Mhm. Das war natürlich dann ein bisschen traurig. Aber seitdem kennen wir uns und das Musical und so, das habe ich dann auch schon in der Probephase mit ansehen können. Ich kann es nur empfehlen, es ist ganz großartig. Mhm.
Und dann kommen wir zum nächsten Filmprojekt. Das ist tatsächlich eins, was ich auch kenne, was ich sehr schätze, was ich sehr liebe, weil ich die Künstlerin so wahnsinnig toll finde. Ich habe sie über dich auch wirklich erst kennengelernt. Du hattest mich ja mal gefragt, ob wir eine Filmvorführung machen können in der Wabe. Und da habe ich gesagt, klar. Ach, übrigens, Rosenstolz haben ja in der Wabe auch ihre ersten Konzerte gegeben.
Stimmt, ich erinnere mich, ist sogar in dem Film verewigt.
Ach, ganz wirklich? Genau. Ja, dann muss ich den natürlich jetzt auch sehen. Aber jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, deren Biografie mich sehr berührt hat, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde, und das ist Inge Brandenburg. Kennt heute auch, also kannte, glaube ich, in den letzten Jahren keiner mehr. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert, aber es ist schon noch ein Nischenthema, glaube ich schon, weil sie ja wirklich eine große Jazzsängerin war. Und wir wissen ja, wie schwierig das mit der Jazzszene in Deutschland ist. Inge Brandenburg, ja, wie bist du auf diese Frau gekommen, dich dieser Frau zu widmen?
Ja, das war eine unglaublich spannende Geschichte. Eines Tages klingelte bei mir das Telefon und ein junger Mann war dran und sagte, er hätte auf dem Münchner Flohmarkt als Sammler einen Teil des Nachlasses Inge Brandenburgs gefunden. Zum Glück sagte mir der Name etwas, denn es gab bis dato eine einzige CD, meistens nur mit Schlagern und nur 4 Jazz-Titel. Und dann habe ich zu dem gesagt, Mensch, schicken Sie mir doch, was Sie haben, und habe erwartet, da kommt ein kleiner oder dickerer Briefumschlag, aber es kamen zwei Umzugskartons voll. Okay. Und es war richtig heftig, da war wirklich alles drin, also vom Tagebuch bis hin zu Kleidern, zu Tonbändern. Also ich konnte aus den Vollen schöpfen und fand dieses Thema auch, es hat mich dann auch getriggert, ähnlich wie bei Alexandra und bei den ganzen anderen Leuten, also auch bei Rosenstolz. Ich meine, wie können sich plötzlich Leute in den Zenit begeben und Erfolg haben unter diesen Bedingungen? Und ich dachte, Mensch, Inge Brandenburg als Frau mit dieser Geschichte, Eltern im KZ umgekommen, sie nicht als Jüdin, sondern als Kommunistentochter, schwerst unsozialisiertes Leben, vergewaltigt, alles. Sie war so ein bisschen die Billie Holiday der Deutschen. Und sie ist dann wirklich mir immer lieber näher geraten, obwohl sie bekannt war für ihre Ausbrüche und ja, für ihre Streithaftigkeit, die sie hatte. Und ja, dann habe ich dann angefangen, auch das Buch und den Film zu drehen und habe alle möglichen Leute auch kontaktiert. War auch ganz interessant, bekam ich dann auch wieder ein bisschen Probleme mit den Sendern. Also Arte hatte ich dann mit im Boot, die wollten aber einen kurzen Film. Ich habe dann noch einen Kinofilm gemacht, der eben auch 2 Stunden lang ist. Und Arte sagte dann, ja, wir lassen also Joy Fleming und Udo Jürgens als Interviewpartner, das können wir so lassen, aber Mangelsdorf und Klaus Doldinger können wir das sein lassen, also die kennt ja sowieso keiner. Mhm. Da habe ich gesagt, hallo, wir machen hier einen Jazzfilm. Und das sind dann schon wieder so eine Befindlichkeiten der Redakteure. Und also bin ich da ziemlich wie Don Quixote gegen die Windmühlen an und habe mich aber trotzdem dann durchsetzen können und dann auch eine Grimme-Preis-Nominierung. Und seitdem duzt mich dann auch die Arte-Redaktion. Und es ist ganz interessant, wie man die Leute erstmal auf die Sprünge helfen muss, denen die Sache erklären muss. Und man hört heutzutage einfach nicht mehr so ganz genau hin, ja, was man zu sagen hat und warum man gerade dieses Projekt machen will. Weil es ist klar, wie du schon sagtest, es ist nicht das kommerzielle Projekt, aber durch die Zeit- und Kulturgeschichte viel interessanter, als würdest du, ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, aber irgendwelche aktuelle Schlagerstars zu nehmen, wo man denkt, so richtig interessiert tut es erstmal in ein paar Jahren sowieso keiner, und auch jetzt, das ist wie brisant, mal einmal kurz hören und schon wieder vergessen. Und ja, und da habe ich mich also an diese Sache gesetzt und recherchiert und gekämpft, und nicht mal eine Schallplattenfirma wollte eigentlich ihren ersten Soundtrack oder ihre Jazzlieder herausbringen. Da habe ich dann also selbst mit Doris Kempfert dann diese CD herausgebracht und produziert. Und siehe da, wir bekamen sofort den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ja, und da merkt man ja, Inge Brandenburg sagt es so schön, das deutsche Publikum ist nicht so dumm, dass es immer Herz, Schmerz und dies und das hören will. Das ist viel intelligenter, als man annimmt. Und es sind also wirklich auch ganz wegweisende Worte gewesen. Und ich muss auch sagen, meine Biografien, ich suche so lange, bis mich diese Person dann selbst so fesselt, dass es auch für mich eben wie ein Familienmitglied wird, mit dem ich mich da identifizieren kann. Und ja, da stecke ich da mein Herzblut rein und bin trotzdem aber neutral, ohne so der Superfan dann daraus zu werden und so eine Glorifizierung abzuliefern. Also bei mir bleibt es dann doch relativ menschlich.
Ja, das ist bei ihr ja auch wirklich interessant, weil du hast es schon angedeutet, sie war ja wirklich auch kratzbürstig und hatte Alkoholprobleme. Und ja, und dann fand ich bei ihr eben auch nochmal so spannend, dass sie ja wirklich schon zu Lebzeiten eigentlich vergessen war und dann gerade auf dem Weg war, nochmal so eine Alterskarriere zu starten und dann eben gestorben ist. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Frau, die ja, glaube ich, auch irgendwann mal beste Jazzsängerin.
Ja, sie war mehrmals, also erstmal Deutschlands beste Jazzsängerin, es gab so einen Jazzpol, und sie wurde eben beim ersten europäischen Jazzfestival 1960 in Südfrankreich zur besten Sängerin gekürt. Und komischerweise, die Europäer, Franzosen, Skandinavier, die sind ja jazzaffin, aber die Deutschen wollten einfach Schlager, und die Plattenindustrie hat ihr dann also ganz dumme Schlager aufgedrängt, die sie eigentlich durch die Verträge gezwungen war zu singen und die absolut nicht zu ihr passten. Da waren natürlich die wenigen oder die kleine Jazz-Fangemeinde weggebrochen und die Schlagergemeinde, die eben Gitte und sonst was hören wollte, waren auch nicht groß erbaut, Inge Brandenburg plötzlich zu hören, weil sie ja einfach nicht diesem Schlager-Image entsprach.
Ja, das ist eigentlich das Spannende an ihr auch, ne? Kommen wir zum aktuellen Projekt. Ein Berliner macht einen Film über Berliner. Berliner ist, glaube ich, auch ein Name, der muss den Leuten erklärt werden. Wer war Berliner?
Ja, Berliner war in den 60er Jahren das, kann man sagen, Vorbild einer Esther Ofarim, die mit ihrem Abi, mit ihrem Ehemann Weltkarriere machte. Und Berliner hat seinerzeit was ganz Einzigartiges gemacht, was auch bis heute unerreicht war. Sie ist in 120 Länder gereist, hat in 17 Sprachen gesungen und ist mit ihrem Gitarristen in entlegenste Gebiete, in Kriegsgebiete, in afrikanische Dschungelgebiete eingedrungen, wo vielleicht noch nie abendländische Musik zu hören war. Und sie wollten einfach zeigen, dass Musik universell ist, dass ein Wiegenlied aus Nordkorea genauso zu Herzen geht wie ein amerikanisches Lullaby oder ein deutsches Wiegenlied, weil jeder hat eine Mutter und der Himmel über Nordkorea ist genauso blau wie über Brasilien. Mhm. Und sie haben zu einer Zeit, also 1960, in den 60er Jahren, Kuba-Krise, Vietnamkrieg und so, sich für den Frieden eingesetzt, auch der Nahostkonflikt. Sie wollten verbinden, sie wollten zum Gespräch aufrufen, zum Miteinander und zeigen, dass also egal welcher Hautfarbe oder Kultur oder Religionsangehörigkeit, dass wir alles eine Menschenrasse sind. Also die ganze Rassismusparagraph und Begriff hingeworfen, weil wir sind eben alle eins, eine große Familie. Und ich fand dieses Thema unglaublich spannend, weil lustigerweise, als ich Alexandra anfing, nicht nur, weil sie mit A anfing und Berliner mit B und ich im Schallplattenladen dann immer auf die Schallplatten von Berliner stieß, nein, Alexandra hat eben sich auch am Anfang dieser Folklore gewidmet. Sie hat also in vielen Sprachen gesungen, Erev Shoshanim auf Hebräisch, viele Lieder, die man eben auch kennt. Und dann hatte ich gedacht, Mensch, ich möchte diese Frau mal kennenlernen. Aber Berliner, ja, nirgendwo, in keinem Adressbuch findet man Berliner. Und keiner, wie du schon sagtest, keiner kannte mehr Berliner. Und Ladi Geißler, und da schließen sich manchmal so die Kreise, der Knack-Bassist vom Bert Kempfert Orchester, hat seine letzte Platte mit ihr produziert und sagt, Mensch, Berliner kenne ich. Die heißt Nina Lea Rotzinek und wohnt in Hamburg. Ja, dann habe ich Kontakt aufgenommen, stand bei dieser sehr kleinen und zarten Frau vor der Tür mit Blumen, Pralinen und sonst was. Ah, das interessiert mich alles nicht, was wollen Sie eigentlich? Ja, also sie war geradeaus, das hat mir auch sehr gefallen. Und ja, und dann saß ich da, habe mir also nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie hat dann auch gesagt, ach, ganz schöne Chuzpe. Und naja, und so hat sie gesagt, hört sich alles gut an, ich wäre dabei, einen Film mit ihnen zu realisieren. Leider Gottes ist sie dann kurz darauf verstorben. Mhm. Und 15 Jahre lang hatte ich dieses Thema so im Kopf und habe das auch angeboten. Damals wollte ich auch einen Film mit den drei Jüdinnen, Esther Ofarim, Dalia Lavi und Berliner. Und da wurde ich dann attackiert, eben auch von redaktioneller Seite. Ja, was heißt drei Jüdinnen in Deutschland? Machen Film über drei Christinnen in Deutschland. Und das ist zu sperrig, das Thema, das ist unkommerziell, das ist nicht deutsch genug, habe ich auch gehört und so. Also es waren ganz merkwürdige Absagen. Und ja, wenn ich ein Projekt mal angefangen habe, will ich es irgendwann zu Ende bringen. Und ich muss sagen, die Zeit kam mir dann zugute. Jetzt nach 15 Jahren, wo es drumherum so viele Veränderungen gibt, so viele, sei es Antisemitismus, Flüchtlingswellen, Diversität, Probleme, alle. Da dachte ich, dieses Thema, dass Musik die einzige Sprache ist, die uns alle miteinander verbindet, ich muss diesen Film jetzt realisieren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.
Mhm. Nochmal ganz kurz zu Berliners Biografie. Sie ist, wann ist sie geboren?
Sie ist 1925 geboren, in der Nähe von Treblinka. Ja. Und als junges Mädchen beim Einmarsch der Deutschen wo fast ihre gesamte Familie dem Holocaust zum Opfer fiel, ist ihr die Flucht nach Hamburg gelungen, wo sie unter falschem Namen als Zwangsarbeiterin unterkam und interessanterweise von ihren eigenen Landsleuten, also von den Polen, denunziert wurde. Und sie sollte dann ins KZ kommen, und dort hat ein Pastor ihr zur Flucht nach Lübeck verholfen, wo sie wieder unter anderem Namen bis zum Kriegsende sich versteckt halten konnte.
Also sie war eigentlich noch ein Teenager, ne?
Sie war noch ein Teenager, sie hat sich auch älter gemacht, als sie war. Und da sie natürlich dann auch staatenlos war, ist sie zu einer Verwandten, zu einer Tante nach Paris gegangen, wurde dort dann französische Staatsbürgerin und hat eine Kosmetikausbildung gemacht. Aber sie mochte immer gerne singen, und auch dieses Kulturgut, was ihre Mutter ihr nahegebracht hat, diese jiddischen Lieder und diese Kinderlieder und sowas, und was sie eben auch aufgrund dieser Kriegswirren, sie war auch mit einem Auschwitz-Überlebenden kurzzeitig verheiratet, sie hat dann auch angefangen, Ghetto-Lieder, jüdisches Kabarett, russische Lieder zu singen in Paris und ihre ersten Schallplattenaufnahmen gemacht. Und dann wurde natürlich auch Deutschland auf sie aufmerksam. Der hat auch so eine schöne dunkle Stimme. Und wir lassen sie jetzt einfach mal hier einen seichten Schlager aufnehmen in Köln. Gib mir Liebe, Monsieur. Und sie musste sich dermaßen verbiegen. Und es war also ihr so widerspenstig. Und zum Glück hat Trupp Brands, der dann später die Hitparade entwickelt hat, sein allererstes eigenes Fernsehporträt über Berliner gemacht und ihr die Möglichkeit gegeben, das zu singen, was ihr wichtig war. Sei es jiddische Mama, sei es Sag mir, wo die Blumen sind. Und hat ein so fulminantes Porträt gedreht, was dann auch im Ausland viel Beachtung und viele Preise bekommen hat. Und Berliner durfte dann mit einem Gitarristen, den sie da in Saarbrücken kennenlernte, Siegfried Behrendt, das war der Paganini der Gitarre, der ist damals schon um die ganze Welt gereist, mit dem ist sie dann um die Welt geflogen und hat Deutschland repräsentiert. Und das finde ich auch so bemerkenswert, das war für mich auch dieser Triggerpunkt, wie kann es sein, dass eine Deutsche, die ihre Familie im Holocaust verloren hat, erstmal in Deutschland ihre Heimat findet und dann das Land des Feindes in aller Welt vertritt? Und daran entstand dieser Film. Und das Schöne ist, ich habe jetzt das auch ein bisschen anders versucht zu machen. Da man sie eben nicht so kennt, habe ich junge Protagonistinnen, wunderbare, auch gerade in Berlin, sehr bekannte Sängerinnen dazu geholt, unter anderem Jocelyn B. Smith, Katrin Merling, Sharon Brauner. Und die begeben sich auf die Suche nach Berliner. Und man bekommt plötzlich mit, dass sie unbewusst eigentlich auch das Erbe Berliners angetreten haben und auch vieles in ihr eigenes Repertoire übernommen haben. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte geworden.
Mhm. Die noch niemand gesehen hat.
Die noch keiner kennt. Genau,
die Welturaufführung steht aus. Der Film wird uraufgeführt am 17. August in Berlin im Kulturforum Open Air. Also hoffen wir, dass das Wetter auf jeden Fall hält. Im Rahmen eines Festivals. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wie es dazu kam, dass die Welturaufführung jetzt
in Berlin stattfindet. Interessanterweise, klar, sickert das so ein bisschen durch die Soundtrack-Veröffentlichung, dass ein Film geplant war. Ich habe viele Institutionen angeschrieben, die mich dann jetzt auch unterstützen, auch Goethe-Institut, 70 Jahre Goethe-Institut. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von dem Leiter des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg und hat gesagt, wir würden den Film unbedingt gerne sehen und wenn wir dürfen auch aufführen. Und die waren so begeistert, was mich natürlich freut, was mich natürlich auch insgeheim hoffen lässt, dass es dann eine Redaktion gibt oder so, die den Film dann übernehmen wird. Und ja, jetzt hat auch Warschau, das jüdische Filmfestival, oder Wien schon die Hände ausgestreckt und auch andere internationale Festivals, also nicht nur die jüdischen. Und ich hoffe, dass diese Aufmerksamkeit auf Berliner wieder gelenkt wird, weil sie einfach wirklich viel zu sagen hat und der Film sehr wichtig ist. Mhm. Also eigentlich mein persönliches eigenes Statement meiner Herzensangelegenheit. Ich muss sagen, vielleicht ist es immer so, wenn man das neueste, aktuellste Projekt hat, das ist jetzt das Nonplusultra meiner Geschichte. Ja, gucken wir mal.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir da gespannt, wie sich das mit Bilina entwickelt. Und auch dann drücke ich dir auf jeden Fall für den Film auch nochmal im Besonderen jetzt die Daumen, dass er gut angenommen wird. Und vor allem, ja, nach den Widrigkeiten des Entstehens muss man ja auch wirklich sagen, du hast ihn jetzt produziert. Also ich glaube, die Ideen sind ja auch schon eine Weile da. Du hast ja gesagt, du hast sie ja sogar noch kennengelernt. Wann ist sie gestorben?
Also 2006 ist sie gestorben.
Also das ist ja nun also 15 Jahre eine her. Geschichte, die du lange mit dir rumträgst. Und die eigentliche Produktionsphase fiel jetzt in die Corona-Zeit, was es ja sicherlich auch nicht einfacher
macht. Ja, mein Cutter kam aus Spanien, der musste immer gucken, wann er einfliegen durfte. Wir fingen immer wieder von Neuem an und haben also immer wieder überlegt, wie wir es machen. Und ja, und wir hatten auch vom vorletztes Jahr eine Premiere ins Auge zu fassen und irgendwann will das Baby auch raus und ja, und wir sind jetzt, hoffen jetzt, dass das Wetter gut ist. Und ja, wir haben dann auch am 18. am Tag darauf die Brandenburg-Premiere in Potsdam und dann nochmal zwei Termine im Kino am 20. Und ja, also drücken wir uns gegenseitig die Daumen.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Wenn jetzt Bellina auf der Welt ist, was steht an? Was hast du für Ideen für die Zukunft? Also offenbar hängt ja dein Herz, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ja durchaus immer an Leuten, die auch Musik machen. Warum ist das eigentlich so?
Na, ich finde, Musik, das habe ich früher am Theater so mitbekommen, Musik ist ein guter Träger heutzutage. Also früher, wenn man dann so der zerbrochene Krug oder irgendwelche großen Klassiker und Dramen und so, es war manchmal sehr ermüdend. Und wenn Musik irgendwie mit ins Spiel kommt, dann verbindet es leichter, dann hört man auch konzentriert dazu, dann passiert auch etwas. Also Musik ist ganz, ganz wichtig geworden in meinem Leben. Und ich sage auch immer gerne, ich wäre lieber Musiker geworden als Schauspieler. Und weil ich dann auch in meinem stillen Kämmerlein hätte sitzen können und mir selbst meine Kompositionen ausdenken können. Und Schauspieler, der muss natürlich immer nach draußen. Und ich war ja früher sehr, sehr schüchtern und meine Schauspielausbildung hat mich ja dazu gebracht, dass ich jetzt zumindest nach draußen gehen kann und mein Mann stehe. Aber es war fast so eine Art Selbsttherapie, aber ich musste irgendwie, ich hatte das Gefühl, bei mir steckt was drin und ich musste es rauslassen und ich muss einen Weg finden, anders als die ganz selbstbewussten Maulaffen, wie ich das früher schon in meiner Schule gehört habe oder so, dass ich auch selbst eine Stimme habe. Und ja, und was jetzt als nächstes kommt, also ich habe jetzt endlich Inge Brandenburg soweit, dass das als Theaterstück herauskommen soll. Also ein Zwei-Personen-Stück, ein Musical. War eigentlich die ursprüngliche Idee, dass sie ist ja, was wir vorhin gesagt haben, sehr streitsüchtig gewesen. Eines Tages wurde sie dann auch verhaftet, kam nach Moabit und es wurde ein psychiatrisches Gutachten über sie angefertigt. Ich habe auch diesen Psychiater ausfindig gemacht und bin eingetaucht, wie so etwas abläuft und wollte daraus eigentlich den Film machen. Und nein, man gestand mir eigentlich nur zu, eine Dokumentation im bisherigen Sinne, wie meine vorhergehenden Filme, zu machen. Und nun bringe ich das auf die Bühne, was ich als Film vorhatte. Und ja, dann habe ich parallel schon immer vor, weil ich Kinder einfach sehr gerne habe, ein Kinderbuch zu schreiben. Und ja, auch noch viele andere Projekte, weil es ist ein Fass ohne Boden. Manchmal denke ich, oh je, jedes Mal wieder von neuem Anfang. Es ist wie, als würde man sich neu verlieben und wieder alles erklären müssen, wer bin ich, woher komme ich. Wo ich denke, oh nee, das ist mein Leben lang so weitermachen. Entweder hat man es mal erreicht oder nicht. Aber ich bin offen, was kommt und ja, bin sehr neugierig auch auf was kommt, weil ich bin immer jemand, der selbst dazu lernen möchte.
Scheint mir so zu sein, du musst dich halt in so ein Thema verbeißen. Ne? Ich glaube, wenn man dann erstmal so angesprochen ist. Aber eins hast du ja angedeutet, was ich sehr schön fände, weil so ein Film über Dalia Lavi fände ich tatsächlich ganz zauberhaft.
Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz interessanterweise, Bruno Balz war ein ganz berühmter Autor, berühmter Songs wie Das kann auch einem Seemann nicht erschüttern oder Davon geht die Welt nicht unter.
Also er war der berühmte Textdichter von Sarah Leander, kann man eigentlich sagen. Ne?
Kann man sagen. Und dann auch von Rühmann und Konsorten. Mhm. Aber da er einerseits also homosexuell war und andererseits also auch gar nicht diesem Gesellschaftsbild entsprach, war das so persona non grata und hat auch eine ganz spannende Geschichte, weil er eben auch der Lebensgefährte von Magnus Hirschfeld war und dann eben diese Karriere als Autor machte. Und er kam selbst, er war in der Zelle zum Abtransport nach Auschwitz und sollte wirklich in dieser Nacht ein Lied schreiben. Und er hat geschrieben, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Wir denken, das ist das absolute Propagandalied. Interessanterweise hat es auch Berliner gesungen, wo man gedacht hat, wie kann eine Jüdin dieses Lied singen? Und wenn man jetzt aber den Hintergrund weiß, wie dieser Mann in seiner Todeszelle eigentlich sitzt und über sein eigenes Leben nachdenkt, ich weiß, es wird ein Wunder geschehen, und der dann später Hits geschrieben hat wie Mama oder Wir wollen niemals auseinandergehen, eine unglaubliche Geschichte. Das würde mich sehr interessieren auch. Also sowas zum Beispiel.
Ja. Ah ja, klingt super. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das verfolgen. Vor allem Bruno Balz wäre auch wie ein, falls ich den Podcast dann noch mache, wahrscheinlich erst in ein paar Jahren dann das Thema. Ich möchte mich bei dir bedanken. Das war sehr schön, sehr, sehr spannend, nochmal so ein bisschen mehr über die Hintergründe zu deinen Produktionen zu erfahren. Und ich werde mich jetzt sicherlich so über kurz oder lang auf die nächsten Projekte von dir stürzen, die ich noch nicht kenne. Also wie gesagt, Inge Brandenburg habe ich von vorn bis hinten durch. Aber freue mich dann auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Berlin-Premiere von Berliner, der Film. Und ja, bedanke mich.
Ich danke auch. Ich muss auch sagen, die Zeit ist dermaßen im Fluge vergangen und es war sehr, sehr schön und immer wieder.
Ja, und es ist eine Stunde, die wir jetzt geredet haben. Na, und das ist doch ganz wunderbar. Ja, das war sie, die 67. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Heute mit Marc Böttcher, der gerade einen aktuellen Film über Berliner produziert hat und viele andere Filmprojekte, dokumentarische Filme und Bücher über Musiker und Musikerinnen geschrieben hat. Insofern lohnt es sich da auf jeden Fall, nochmal in seine Bibliografie und Filmografie zu schauen. Ihr findet die Links dazu in den Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten freue ich mich über Hinweise und Feedbacks und auch gerne Themenvorschläge. Die könnt ihr mir per Mail schicken an marc@kultur14.net oder ihr kommentiert unter den Social Media Posts zu dieser Folge. Ich sage für heute Tschüss und freue mich auf die nächste Episode am kommenden Sonntag.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.